auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Herr Regenauer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Danke für die Einladung.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Ihr berufliches Leben wirkt sehr vielfältig und bunt, habe ich sozusagen gelesen, erlesen. Sie haben als Radiomoderator und Unternehmensberater gearbeitet, bereits in jungen Jahren ein Tonstudio und Plattenlabel gegründet, haben an verschiedensten Orten dieser Welt gelebt und Weltstars der Hip-Hop-Branche mit denen Musikprojekte durchgeführt. Außerdem sind Sie seit einigen Jahren vermehrt publizistisch tätig, jedenfalls, dass ich es merke, und veröffentlichen Ihre Analysen auf verschiedenen, eher regierungskritischen Plattformen. Außerdem sind Sie der Autor von mittlerweile 4 Büchern. Mein Eindruck ist, dass Sie sich gerne und intensiv den großen Themen widmen, den vielleicht überspannenden Themen, die hinter den offensichtlichen Dingen versteckt sind, vielleicht verborgen sind. Und wenn Sie das dann tun Sie es auch in der Tiefe. Ich habe gerade auf dem Hinweg hier sozusagen Ihren Artikel über das glorreiche Smartphone oder Spionage oder Wanze, wie Sie es vielleicht auch nennen, gehört. Eine halbe Stunde lang, kann ich sehr empfehlen, werden wir noch drüber sprechen. Ihr aktuelles Buch heißt Truman Show. Die meisten Leute werden den Film dazu kennen. Und der Titel weckt so ein bisschen die Erinnerung genau an diesen Film, in dem Menschen, also ohne ihr Wissen, eigentlich in einer Art kontrollierten Simulation leben, werden dabei gefilmt. Und da ist auch mein Einstieg, ob Sie davon ausgehen, dass wir in der westlichen Welt vielleicht oder wo auch immer, vielleicht auch ganz global gesehen, in einer ähnlich gesteuerten Scheinwelt leben? Würden Sie das bejahen?
Ja, also nicht jetzt unbedingt. Ich weiß nicht, ob es eine Computersimulation ist, ja, oder eine gefilmte Simulation à la Truman Show, aber die Analogie, deswegen habe ich den Titel gewählt, macht deswegen Sinn, weil das, was uns als Tagespolitik oder Thema des Tages präsentiert wird, bezeichne ich ja immer als Empörungsmanagement. Also man versucht ja irgendwie die Emotionsamplituden immer hochzuhalten, damit die Leute im Prinzip nicht mehr so arg über das nachdenken, was den Tag davor war. Da hat dann Herr Scholz wieder irgendwelche Cum-Ex-Dinge. Wenn aber am nächsten Tag dann Herr Biden zurücktritt oder irgendwas Ähnliches passiert, dann schwenkt ja der Aufmerksamkeitsfokus sofort auf das neue Thema und das alte ist im Prinzip vergessen. Das ist wie der Goldfisch, der im Glas schwimmt und nach 3 Sekunden auf der anderen Seite ankommt und sich nicht erinnert und denkt, ach, ist aber schön hier. Mhm. So merkt man nicht, in welchem Gefängnis man lebt mental. Und es ist ja tatsächlich so, dass sich die Herrschaftskaste schon vor 150, 100 Jahren Gedanken gemacht hat, ja, wie kann man den Pöbel regieren, die Masse, weil es doch sehr anstrengend und kostenintensiv immer alles niederzuknüppeln und Kriege zu führen. Und irgendwann kann man das auch nicht mehr mit diesem Demokratie-Pluralismus-Bild in Einklang bringen. Also muss man ja andere Methoden haben. Und das war da schon der Satz, wenn wir ihre Gedanken kontrollieren, müssen wir ihre Körper nicht mehr versklaven. Mhm. Und deswegen Truman Show, weil es ist in großen Teilen eine kuratierte Realität. Das, was die meisten Leute als Realität empfinden, hat mit der eigentlichen analogen Realität ja wenig zu tun. Ich bringe dazu immer das Beispiel, wenn ich in einen Café gehe, irgendwo im Urlaub, und da sitzen 50 Leute. Da steht ja auch keinem auf die Stirn geschrieben, Ukraine-Fan, ich bin Vogue, keine Ahnung, oder ich bin Zionist, ja, oder bin pro irgendwas oder anti irgendwas. Das steht ja nirgends drauf. Also verhält man sich ja erstmal neutral. Mhm. Ja, und wenn dem am Nachbartisch der Salzstreuer runterfällt, in der Regel hebt man den dann auf und gibt ihn freundlich rüber oder fragt nach einer Serviette. Man ist nicht direkt in einem Konflikt. Mhm. Wenn ich aber Social Media aufmache und poste irgendeinen belanglosen Satz, habe ich sofort einen Shitstorm von Bot-Armeen oder irgendwelchen frustrierten Menschen drunter, die dann meinen, sie müssen dagegen vorgehen. Und das hat mit der eigentlichen analogen Realität, in der wir leben sollten, wenig zu tun. Ja? Den Menschen geht dieses Gefühl abhanden, dessen, was Naturverbundenheit ist, was Realität ist, was sich anfassen lässt, was es gibt auch einfach Wahrheiten, die sind halt so. Ja? Also wenn 1 und 1 2 ist, dann ist das so, da gibt es keine Interpretation. Und heute ist alles interpretationsoffen. Ja? Und die Dinge werden nach Gefühl entschieden, nicht nach Zahlen oder nach absoluten Wahrheiten, die existieren. Und deswegen der Titel. Und so betrachte ich auch, oder da gehe ich auch mit der Einstellung an die Bücher oder Themen ran und versuche halt hinter den Vorhang der Truman Show zu schauen. Ja.
Mhm. Also und passend zur Truman Show, wenn ich mich richtig erinnere, dann fällt im Film irgendwann ein Scheinwerfer vom Himmel und der Protagonist, also Jim Carrey als Schauspieler, schaut nach oben und beginnt zu zweifeln vielleicht. Oder er beginnt irgendwas zu erkennen, was sozusagen darauf hindeutet, dass das nicht so ist, wie es ist. Jetzt Bleiben wir mal bei diesem Titel, weil ich finde den schon gut gewählt. Gab es denn in Ihrem Leben so einen Scheinwerferaugenblick? Also wo Sie plötzlich dachten, vielleicht sind die Dinge doch anders, als sie scheinen?
Ja, also ich habe nicht diesen Erweckungsmoment, von dem viele sprechen, dann, den sie bei 9-11 hatten oder bei Syrien, Libyen, was weiß ich. Ja, es gibt ja verschiedene, oder Maidan, ja, also viele Leute hatten so einen eingrenzbaren Moment, auf den sie das zurückführen können. Den hatte ich nicht. Also ich hatte einfach ein, möchte ich sagen, ein bisschen aufgeklärteres Elternhaus. Ja, also meine Mutter war da sehr gut informiert und war nach heutigen Stand der Dinge ist es vielleicht nicht mehr so einordnenbar, aber damals sicherlich eher in sehr linkem politischem Spektrum, ja, hat sich für den Naturschutz organisiert, engagiert und war sicher klassisch links, ja, eher fast schon ein bisschen radikal links, möchte man sagen, vom Gedankengut, und hat mir dann immer erklärt, ja, die mit den Anzügen, das sind die eigentlichen Gangster, ja, und das war so, ja, früh schon prägend, deswegen habe ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie einen Wahlzettel abgegeben, ja, weil ich das habe ich schon mit 15 oder 14 habe ich mich schon sehr mit Musik beschäftigt und Kunst und Kultur und wollte eigentlich Musiker werden und hatte wenig Bezugspunkte mit dieser normalen Welt. Ja. Ich fand die Schule auch immer sehr beengend. Ich hatte das Glück, dass ich da sehr gut war und musste nichts lernen. Ja. Das hatte eigentlich immer ein gutes Zeugnis. Habe auch nie Hausaufgaben gemacht und habe dann irgendwelche freien Vorträge gehalten oder irgendwas. Also ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Das war wie ein Korsett. Ja. Und ich konnte mir auch keine Berufskarriere in dem Sinne vorstellen, dass ich dann irgendwie 20 Jahre oder Ausbildung mache. Ja, dann arbeite ich da mein Leben lang 20 Jahre immer in dem gleichen Büro, mit dem gleichen Job und habe dann eine Hypothek und eine Frau und ein Kind und dann sterbe ich irgendwann. Ja, also das kam mir schon immer sehr als Leben von der Stange vor und da habe ich mich nicht gesehen. Deswegen, ich hatte nicht diesen klassischen Erweckungsmoment, aber so richtig, ich sag mal, Interesse geweckt, in die Hintergründe zu schauen, wurde bei mir durch die RAF-Geschichten. Also wenn man Bad am Einhof-Komplex liest, und das habe ich relativ früh gelesen, ja, das, dann sieht man ja schon, dass auch da, ja, was es gibt nicht nur im Ausland Regime-Change und die Amerikaner, ja, sondern es gibt auch hier sehr fragwürdige Dinge. Ja, wie sind die in den Zellen umgekommen und inwieweit waren da deutsche Dienste involviert oder was wussten die oder war das infiltriert? Und ich denke so die RAF-Geschichte, ja, da, also so dritte Generation, da war ja dann auch gar nicht klar, gibt's die überhaupt, ja, und wer ist das und was machen die? Und ich glaube, das war so der Anfang des richtigen Interesses da und auch des richtigen Misstrauens in alles Institutionelle, ja, und in das, was uns da erzählt wird.
Jetzt haben Sie gesagt, Ihre Mutter meinte, die Gangster oder die Verbrecher sind die mit den Anzügen.
Ja, ja.
Sie sitzen ja jetzt hier mit dem Anzug.
Ja, die Frage kommt oft, ja.
Aber es muss ja nicht für alle stimmen. Aber da passt was total Gutes dazu, was ich im Vorhinein recherchiert habe. Ich bin ja selber Hip-Hop-Fan. Sie sind ja auch begeisterter Produzent, Hip-Hop-Fan, DJ habe ich jetzt mitbekommen. Und ich habe mal ein Zitat aus einem meiner Lieblingslieder rausgesucht. Das ist von Talib Kweli und es heißt: "The real thugs is the government. Don't matter if you're independent, democratic or republican."
Sehr richtig.
Genau, und jetzt läuft ja gerade der Wahlkampf. Jetzt haben wir aktuelle News, Joe Biden tritt zurück. Egal, wem er jetzt sozusagen in wem man seine Hoffnung steckt, dieses Zitat zeigt ja deutlich, dass hier jemand meint, das ist völlig egal, sozusagen. Diese Menschen erhoffen sich politische Veränderungen für ihr Leben. Ne? Die geben da sehr viel Energie, sehr viel Geld auch rein. Die Leute projizieren ganz viel Hoffnung auf diese Helden da vorne. Ja, es ist egal, ob Trump, Biden oder Kamala Harris oder wer auch immer. Es ist sozusagen für die Bevölkerung ein wichtiges, vielleicht könnte man sagen Spektakel, andere würden sagen, es ist Demokratie. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge, wenn Sie diese jetzt zum Beispiel mal den US-Wahlkampf betrachten? Passiert da irgendwas Relevantes oder nicht? Und wenn es nicht relevant ist, von was Relevantem soll es dann ablenken?
Also zuerst muss ich dem Anzug natürlich was sagen, weil da war ich ja noch sehr jung, als meine Mutter das gesagt hat. Irgendwann habe ich das dann aber auch als gutes stilistisches Kleidungsstück entdeckt, weil es gibt ja einfach die Beatles, die sahen in Anzügen einfach besser aus, fand ich immer, als bei Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, das war mir dann zu bunt. Irgendwie da fand ich doch die Anzüge besser. Und außerdem gibt es die Blues Brothers und mit einem Anzug kommt man sowohl in den Club als auch irgendwo zu einer Beerdigung oder zum Business Meeting. Deswegen ist es ein für Herren doch auch sehr schönes Kleidungsstück. Ja, das habe ich dann ja später im Leben auch noch erfahren. Also von daher, so ganz richtig ist die Aussage dann nicht, aber es ist halt ja eine plakative Feststellung, die im Prinzip mit der Talib-Quali-Punchline gut zu untermalen ist, weil die sehen ja immer sehr seriös aus, die Leute, die uns dann die Politik verkaufen. Und zum zweiten Teil der Frage oder zum zweiten Punkt, ich halte das für nicht relevant, was passiert. Ja. Ich habe mal irgendwann einen Text aufgeschrieben, der hieß Kill Your Idols. Ja. Das ist der alte Punk-Spruch, ja. Kill Your Idols, oder die Gorillas hatten auch Reject False Icons mal so als Slogan für ein Album. Und die Menschen brauchen anscheinend immer so eine Art Ikone, ja, der sie nachlaufen können, aus einem intrinsischen Gefühl der Unsicherheit. Ja. Also, und das nimmt zu, je mehr Informationen zur Verfügung steht. Da gibt es offensichtlich eine Korrelation. Ja. Je mehr man uns mit Informationen zubombt, und wir kennen das aus den Newsfeeds und Timelines, man kann eigentlich endlos scrollen, ja, Instagram oder Twitter, das hört ja nie auf. Ja. Also ich könnte permanent Nachrichten scrollen. Ja. Und es gibt immer irgendeine Kleinigkeit, die neu ist. Und dann gibt es 9 oder 10, allein schon bei schneller Suchmaschinenprüfung, gibt es 9 oder 10 Zivilisationskrankheiten, die nur auf das Smartphone zurückzuführen sind. Und viele davon haben damit zu tun, dass man Fear of Missing Out, ja, F-O-M-O, FOMO oder so, oder die Handyschulter oder so Zeug, da gibt es also wirklich krankes Zeug. Ja, das ist, deswegen, ich halte das für deswegen nicht relevant, weil im Prinzip ist egal, wer uns da auf der Bühne was vortanzt oder wer da als Ikone präsentiert wird, ob das Elon Musk ist, Trump, Biden, Obama, am Ende hat sich ja immer gezeigt, dass an der eigentlichen Agenda sich nichts ändert. Ja, das sieht man jetzt sehr gut auch am Beispiel Trump. Die Trump-supportende Gruppe fand die Covid-Maßnahmen in der Regel schlimm, ja, und wollte keine QR-Codes und biometrische Überwachung für die vermeintliche Pandemie. Wenn es aber um die Migrationskrise geht und Trump sagt, ja, wir bauen jetzt nicht mehr die Mauer aus Stahl oder Stein, sondern machen eine biometrische Mauer, das finden dann alle super. Ja? Also ja, böse Migranten, da ist die Biometric Wall dann super. Ja?
Also mit Hilfe von Überwachung sozusagen.
Genau, das bedeutet aber, dass jeder Amerikaner eine EID bekommen muss. Ja? Mhm. Damit wird dann auch ans Wahlrecht gekoppelt, das ist ja auch die Diskussion in den USA gerade, dass da Leute einfach wählen dürfen, die frisch eingewandert sind, ja, und dann das demokratische Lager nutzt das irgendwie für seine Zwecke. Und um dem dann zu begegnen, will dann Trump die EID forcieren, also den elektronischen Ausweis, und eine biometrische Wand, so dass man eben an der Grenze automatisch gescannt wird. Mhm. Oder der die EID gescannt wird. Und es ist heute schon so, wenn Sie an die US-Grenze fahren, dann wird das Autonummernschild im Vorfeld Kilometer davor gescannt. Wenn Sie an dem Checkpoint ankommen, weiß der Zöllner schon oder der Grenzbeamte, welches Auto er anhält und befragt. Das macht er nicht mehr per Sichtprüfung, indem man davor fährt und sieht irgendwie unseriös aus oder verdächtig. Das weiß der vorher schon. Ja. Also der steht auf einer Liste, Blacklist, Autokennzeichen, ist auf den angemeldet. Wenn es nicht gerade ein Mietwagen ist, dann ist dann im Prinzip der Filter schon im Vorfeld erfolgt. Mhm. Und deswegen das Continuous Government, über das man auch lesen kann in Amerika, das, was die mal als tiefen Staat bezeichnen, Deep State, das heißt Continuous Government. Das steht auch bei Wikipedia. Da kann man sich anschauen, dass der Staat immer im Hintergrund regiert wird von einer Kaste gesichtsloser Bürokraten. Ja, das ist das gesichtslose Imperium. Und die Marionetten, die dann vorne ausgetauscht werden, das macht im Prinzip keinen Unterschied. Es ist im Prinzip nur diese Pluralismus-Simulation, die dem Volk dann oder der Bevölkerung das Gefühl geben soll, dass es Partizipation gibt. Aber eine Studie der Princeton-Universität, ich glaube von 2015, hat mal die untersucht, wie viel Korrelation gibt es zwischen Tagespolitik und Wählerwillen. Und das Ergebnis war null. Mhm. Es gibt keine. Mhm. Die machen einfach, was sie wollen. Ja, die Eliten, so steht es in der Studie, entscheiden völlig autonom, ohne jegliche Berücksichtigung des Wählerwillens. Mhm. Und wenn das die Princeton-Universität feststellt, ist es ja nicht, also ist jetzt nicht jemand, der bei YouTube 5 Zahlen ausgewertet hat. Das ist eine riesige Studie und Untersuchung. Da haben auch deutsche Zeitungen drüber geschrieben, mit der Headline sogar, Amerika ist keine Demokratie mehr. Ja? Und das sollte man sich vor Augen führen, wenn man irgendwelche Ikonen beklatscht. Zumal aus der eigenen Autonomie heraus man sich selbst als Vorbild nehmen sollte. Dann hat man nämlich auch ein anderes Standing im Leben, weil man sich erstens mal mehr um sich kümmert und aus der verfügbaren Menge an Informationen durch Triangulation seinen persönlichen Weg findet, seine persönliche Wahrheit. Weil ich schreibe ja nicht Artikel, dass man mir alles glaubt oder mir nachläuft oder applaudiert. Es ist ein Pool an Informationen, den ich dann mit dem Mainstream vergleiche und vielleicht zusätzlicher Literatur. Mhm. Und dadurch sollte jeder Mensch eine eigene Position bestimmen, an der er sich befindet. Ja? Mhm. Und dazu brauche ich niemanden, der mir die vorgibt. Und das machen Politiker im Endeffekt, ja. Mhm.
Würden Sie denn sagen, dass ein ähnliches, Sie nennen es ja einen vorgetäuschten Pluralismus sozusagen, würden Sie dann sagen, dass das gleiche eigentlich für unsere deutsche Politik gilt, dass es relativ irrelevant ist, wer jetzt der neue Minister, der neue Kanzler, die neue Kanzlerin wird?
Das gilt für jeden Staat auf der Welt. Mhm. Ich mit Einschränkung vielleicht von der Schweiz, wo das Volk in einer etwas dezentraleren, einzigen direkten Demokratie der Welt lebt, wo es noch Mechanismen gibt, die auf Gemeindeebene entscheiden. Mhm. Dort ist tatsächlich ja so, dass der Gemeindepräsident, also hier der Bürgermeister, eine sehr weitreichende Entscheidungsgewalt hat. Ja? Der Steuersatz in meinem Ort, wo ich wohne, ist ein anderer als in dem Ort 2 Kilometer weiter. Ja? Das gibt einen Zinsfuß pro Gemeinde. Mhm. Und wenn da eine Straße gebaut wird in der Gemeinde, entscheidet das auch nicht irgendwie der Bund in Bern. Es gibt keine Zentralregierung. Dort werden nur Empfehlungen beschlossen. Und die Kantone bzw. Gemeinden entscheiden selbstständig. Und wenn ich dort ein Referendum machen will, brauche ich 1000 Stimmen. Und dann kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass in meiner Gemeinde eben der Mast nicht gebaut wird oder die Straße nicht oder das Geld anders alloziert wird. Und das ist aber, es gibt noch radikal natürlich regierte Staaten, ja, wo es einen Diktator gibt oder irgend so eine Einheitspartei wie in China, da läuft es dann anders. Aber alles, was als repräsentative Demokratie des Wertewestens ja, verkauft wird, ist die gleiche Pluralismus-Simulation. Ja? Also Korrelation Wählerwillen zu Realpolitik ist null.
Ist nicht vorhanden. Und dann gibt es ja noch eine, auch bei der Recherche zu unserem Gespräch, es gibt ja noch vielleicht ist es auch eine globale Pluralitäts- oder Scheinpluralität, aber es gibt ja diese Erzählung, dass wir sozusagen auf dem Weg in eine multipolare Welt sind. Ne? Also ich glaube, mittlerweile kann man offen sagen, dass sozusagen es ein Imperium gab oder vielleicht ist es entscheidendes oder gibt. Aber dass sich sozusagen, so wird es verlautbart, es gibt jetzt die BRICS-Gemeinschaft, die tun sich zusammen, damit sozusagen nicht mehr einer so groß herrschen kann, sondern es findet eine Machtbalance statt. Ich versuche jetzt mal zu erklären, wie ich es höre in den Leitmedien. Sozusagen ein Gegengewicht zum US-amerikanischen Imperium. Würde man jetzt auch mit Pluralität verbinden und sagen, gut, dann kann ja nicht einer mehr einfach herrschen, wie er will. Ist das echte Pluralität? Ist es ein wirklich Machtbalance oder ist es nicht?
Das ist es nicht, aber um das noch vielleicht ein bisschen hintergründiger zu erklären, mhm. Sie haben gerade gesagt, das amerikanische Imperium, ne? Also so heißt es, glaube ich, auch im Buch von Daniele Ganser, ne? Imperium USA, das setzt aber voraus, dass die USA autonom entscheiden. Wenn man sich aber die Geschichte anguckt, des Sezessionskrieges und vor allem der Entwicklung des Zentralbankensystems in Amerika, wo es erst eine First Bank of the USA gab, dann eine Second Bank, und dann eine Free Banking Era ohne Zentralbank und erst ab 1913 die Federal Reserve. Das war ein permanenter Kampf des amerikanischen, also des Staates Amerika oder der Bevölkerung Amerikas mit teilweise dann noch Präsidenten wie Andrew Jackson, die das Zentralbankkartell verstanden haben, die das abgelehnt haben. Es war ein permanenter Kampf um Autonomie gegenüber dem britischen Empire. Es waren britische Kolonien dort, ne, die 13 Kolonien, die sich losgesagt haben, Unabhängigkeitskrieg etc. Diese ganze Lossagung basiert aber in großen und weiten Teilen darauf, dass man sich von der Geldpolitik des Empire lösen wollte, denn das Empire hat oktroyiert, dass man eine Bank nach dem Vorbild der Bank of England in Amerika installiert und eben mit British Pfund Sterling dort bezahlt oder zumindest Gegenwert als Konversionswährung das nutzt. Mhm. Die wollten nicht, dass die Kolonien eigenes Geld haben. Also wenn wir von Imperium sprechen, muss man das als angloamerikanisches Imperium bezeichnen, weil dieses britische Empire hat nie aufgehört zu existieren. Es gibt schöne Schriften dazu, wo dann erklärt wird, wie es eben von Empire zu Commonwealth und dann zu Global Governance wurde. Ja, mhm. Und genau das ist die Entwicklungsstufe des Empire, das eigentlich so richtig Fahrt aufnahm mit der British East India Company ab 1600. Und ab so 1650 wurden dann die ersten Zentralbanken in Europa gegründet. Bis Ende des, oder Anfang des 19., Ende des 19. Jahrhunderts war Europa im Griff der Zentralbanken. Jedes bedeutende Land, Frankreich, die nordischen Länder, die hatten alle eine Zentralbank. Die einzigen, die sich noch verwehrt haben, waren die Amerikaner. Und daran sieht man, dass wir bis heute eigentlich, und der Commonwealth hat heute noch, glaube ich, ich sage immer die Zahlen falsch, aber ich glaube, es sind 2,5 Milliarden Menschen. Und es war zu einem gewissen Zeitpunkt 25% der globalen Landfläche. Und so viel verändert hat sich das nicht. Also Australien, Kanada, die unterschreiben, da wird keiner Präsident, ohne dass der König unterschreibt, ja, in London. Also das ist nach wie vor das Empire. Und alle US-Institutionen, egal ob CIA, was vorher die OSS war, die wurden von MI5 und 6 gegründet, alle Thinktanks, die wir jetzt kennen, Council on Foreign Relations etc., wurden alle gegründet von Royal Institute for Foreign Affairs in London, heute Chatham House, was die mächtigste solche Organisation der Welt ist. Ja, die 10 wichtigsten, einflussreichsten Thinktanks der Welt wurden alle gegründet von den Leuten im Chatham House. Also wir leben immer noch im Empire, heißt halt, man kann dazu Carol Quigley lesen, Tragedy and Hope oder die Anglo-American Establishment, der das sehr gut zusammenfasst und ist einer der renommiertesten Historiker bestimmt der letzten 100 Jahre. Und da gab es auch schon Cancel Culture, als er das Buch veröffentlicht hat, und er hatte Einblick in die Protokolle des Council on Foreign Relations, ja, als einziger Historiker jemals, glaube ich. Da gab es dann auch schon einen Shitstorm und er wurde weggecancelt, das sei eine Verschwörungstheorie. Ja? Aber er hat es halt belegt mit den Protokollen des entsprechenden Gremiums. Und deswegen dieses, und dann abschließend dieses multipolare Weltbild läuft darauf hinaus, dass man Währungsblöcke bildet. Ja, die EU ist das Pilotprojekt, da sieht man es mit dem Euro, ja, wie aus einer Vielzahl eigentlich unabhängiger Länder ein Block wurde, der an einem Geldhahn hängt. Ja. Wenn die EZB was entscheidet, gilt das für die gesamte Eurozone. Und es gibt eine asiatische Währungszone, es gibt eine afrikanische Währungszone, man braucht nur ein bisschen recherchieren, kurz mit der Suchmaschine, dass weltweit Bestrebungen bestehen, Währungsblöcke zu bilden. Und wenn es eine Bank für internationaler Zahlungsausgleich oder eine Institution im finanziellen Rahmen schafft, 5, 6 Währungsblöcke auf der Welt zu installieren, dann ist das einfach nur eine Machterweiterung. Ja? Denn die Länder sind nicht mehr unabhängig, sondern hängen dann wie in Europa unter dem Rettungsschirm und dem europäischen Stabilitätsmechanismus, der dann Griechenland retten sollte. Komischerweise ist Griechenland gar nicht gerettet, sondern nur voll durchprivatisiert. Mhm. Das ist dieses Heuschrecken-Neokapitalismus-Ding, hat man das früher gerne genannt. Da kommt dann die Bank und bietet dann hilfreiche Kredite in einer Form, die das Land nie abtragen kann. Und wenn es das nicht mehr kann, dann kommen die US- oder angloamerikanischen Investoren mit ihrem vielen Geld und kaufen dann die Flughäfen und Häfen und die Bahninfrastruktur und enteignen so das Volksvermögen. Das ist eigentlich Finanzmafia und es wird uns verkauft als Finanzsystem, Weltwährungssystem oder Bankenwirtschaft, Bankensystem. Und darauf läuft das Ganze eigentlich hinaus. Und die BRICS nehmen sich da in keinem Fall aus. Ich habe einen langen Artikel geschrieben, der heißt The BRICS Bluff oder der BRICS Bluff. Da sind schöne Zitate drin vom Gouverneur der chinesischen Zentralbank, der wortwörtlich gesagt hat, ehemaliger Gouverneur, der wortwörtlich gesagt hat, wir sind keine Konkurrenz zum Werte oder zum westlichen Finanzsystem, wir komplementieren es. Ja, und diese angebliche SWIFT-Alternative, die China aufgebaut hat, die läuft auf dem SWIFT-Netzwerk, aber hat einen anderen Namen. Also es ist genau das Gleiche.
Also wie eine Waschmaschine, die im gleichen Werk produziert wird mit einem anderen
im Schreiben. Da schreibt man halt statt Miele irgendwas anderes drauf, AEG oder so. Ne? Also das ist auf der Ebene, wo Krieg geführt wird, ich nenne das die 2D-Ebene, ja, also Russland gegen Ukraine oder jetzt auch Amerika gegen China irgendwann vielleicht. Ja, das ist die 2D-Ebene der Politik, da sterben Menschen. Da wird wirklich Krieg geführt, aber auf der 3D-Ebene der Politik im Hintergrund verstehen die sich alle prächtig. Ja? Wenn 63 Zentralbanker bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zusammentreffen, einmal im Jahr zur Generalversammlung, da herrscht kein Krieg. Da sind die Länder ja auch dabei. Ja? Mhm. Da sind auch Länder dabei, die in den Medien als große Gegenpole dargestellt werden. Auf der Ebene der Zentralbanken verstehen die sich prächtig und machen zusammen dann Projekte wie den Universal Ledger, der dann am Ende dafür sorgt, dass die BIZ in Basel die Währungen gegeneinander, die Währungskurse rechnen kann, indem sie eine, früher war es der Goldstandard, in Zukunft ist es vielleicht Bitcoin, ja, als Referenzwährung festlegt. Und das ist eigentlich, wie dieses Verordnungskonstrukt immer mehr Macht generiert, weil jede Krise spült diesem Bankenkartell und einer UN mehr Machtbefugnisse zu.
Mhm. Und würde denn das, was Sie jetzt gerade als Heuschreckenkapitalismus bezeichnen, auch für die aktuelle Ukraine-Situation zutreffen?
Klar, ich glaube, ich weiß die Zahl auch nicht mehr ganz genau, ich glaube so 60%, 70% der an Ackerbau, für Ackerbau nutzbaren Landfläche befindet sich mittlerweile ja in Hand von US-Investoren, also BlackRock, Fidelity, Vanguard. Und im Prinzip wird das Land durchprivatisiert. Und der, habe ich auch irgendwo im Artikel mal verlinkt noch, die Zentralbank arbeitet, die ukrainische, auch am digitalen Geld. Ja, das sollte, glaube ich, sogar jetzt im Frühjahr diesen Jahres schon fertig sein. Und mit der DIA-App hat man dort, die App heißt als Untertitel State in a Smartphone, ja, also der Staat im Smartphone, hat mittlerweile weit über 100 Funktionen, egal ob man Führerschein beantragen will, Steuern bezahlen, egal was man mit der Regierung im Prinzip tun möchte oder interagieren muss, läuft über diese App. Ja. Und die App hat auch biometrische Identifikation, was dann auch dazu führen kann, natürlich, dass wenn ihr eine Drittanbieter-App habt, wie Spotify oder mein digitales Wallet, wenn die im Land nicht mehr genehm ist und mich erstmal die State-in-Smartphone-App biometrisch identifiziert, ist es ein leichtes zu sagen, ja, die Wallet-App ist in der Ukraine jetzt verboten, können sie nicht mehr aufmachen, dann bleibt die zu, dann geht die nicht mehr auf. Ja. Mhm. Also das ist ein komplett technokratisches Kontrollinstrument und wirtschaftlich ist schon alles im Prinzip enteignet, weil, kann man auch bei deutschen Zeitungen nachlesen, BlackRock fordert sein Geld zurück. Ne? Da heißt dann immer 3 Jahre Moratorium bis zur Rückzahlung und irgendwann wollen die Rückzahlungen und wenn man sie nicht leisten kann, dann wird Volksvermögen enteignet.
Es ist ja absehbar, dass es nicht rückzahlbar ist, oder?
Das ist bei keinem Land auf der Welt rückzahlbar. Diese ganze Staatsverschuldungsnummer, das ist, ich glaube, im letzten Artikel steht es, den ich über die Zentralbanken geschrieben habe, Amerika müsste, der Bund der Steuerzahler hat es auch auf der Webseite, Deutschland zahlt, glaube ich, wenn wir jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen, ohne neue Schulden aufzunehmen, laut Rechnung des Bund der Steuerzahlers zahlen wir dann bis ins Jahr 2232, glaube ich, oder 34, nur die existierenden Schulden zurück. Und Amerika, die ja noch deutlichere, wir haben glaube ich 63% Schuldenquote, ich glaube Amerika ist bei 100, irgendwie 1, 5, 7, weiß ich nicht mehr, die zahlen dann bis ins Jahr 2400 in dem Modell, was voraussetzt, dass der Zins sich nicht ändert und dass wir keine neuen Schulden generieren, was auch völlig illusorisch ist, weil wir generieren ständig neue Schulden und die Zinsen, wenn die sich einmal um 1 Prozentpunkt ändern, hat Deutschland 40 Milliarden mehr Schulden auf einen Schlag. Ja? Also da kommt niemand mehr raus.
Also das eint auch diese vermeintlich sozusagen pluralistische Welt dann, dass sie alle verschuldet sind?
Ja, mit Ausnahmen. Also ich meine, Länder wie China, die sich in einer gewissen Weise finanziell freischwimmen konnten durch florierende Wirtschaft oder Russland, das jetzt irgendwie eine Währung am Goldstandard irgendwie aufgesetzt hat oder andere Währungsblöcke oder Länder wie die Schweiz, die noch eine eigene Währung hat. Da sieht es vielleicht marginal anders aus, ja, aber nur im Binnenmarkt oder in den Handelsbeziehungen mit anderen Ländern, ja, was dann Währungsstabilität und Sicherheit angeht. Aber am Ende sind alle Staaten bis ins Unendliche verschuldet und es ist niemals abtragbar. Mhm. Deswegen hatte Andrew Jackson im Wahlkampf in Amerika, kann man auch über die Suchmaschine finden, Poster, wo die Zentralbank als Krake dargestellt wird, ja, oder wie der Geschäftsmann liegt auf dem Schafott und der Banker schlägt ihm den Kopf ab. Also sehr martialische Darstellungen. Und ich glaube, das Zitat von Jackson war, wenn diese kriminelle, mafiöse, korrupte Organisation ihr Handeln nicht einstellt, werde ich mein Letztes dafür geben, dass sie das tut. Ja. Das war damals Wahlkampfthema. Also jeder Politiker, der heute nicht davon spricht, dass er sich aus dem aktuellen Finanz- und Zentralbanksystem lösen will und das Land autonom hinstellen, also finanziell autonom machen will, der handelt nicht im Sinne der Bevölkerung. Ja. Der versteht das System entweder nicht oder er profitiert davon.
Und man würde ja aber, also ich stelle fest, die Bestrebungen sind ja eher anders, dass sozusagen es eben nicht mehr um Souveränität im eigenen Land geht oder um Entscheidungen, sondern die Agenda, die ich höre, ist, egal jetzt sogar auf welcher Ebene, also globaler und zentraler.
Ja, Zentralismus und Kollektivismus, das kennen wir noch aus dunklen Zeiten, ne?
Und das ist ja, ist das die, also Sie haben vorhin mal gesagt, die eigentliche Agenda, da ging es, als ich um die Präsidentschaftswahl sprach, sind das Punkte dieser eigentlichen Agenda, die Sie meinen? Also Zentralismus und Globalismus?
Ja, ist im Prinzip ja egal, was es ist. Also ob das Krieg ist oder eine Wahl, wo Chaos entsteht, ob das eine Finanzkrise ist oder eine Umweltkrise oder die Klimakrise. Alle diese Krisen sorgen ja ständig dafür, dass bestimmte Institutionen mehr Macht bekommen. Ja? Bei der Pandemie kriegt dann die WHO mehr Machtbefugnisse. Gibt es finanzielles Chaos, kriegt plötzlich die Europäische Zentralbank mehr Machtbefugnisse, siehe Griechenland. Da haben die ja plötzlich auch einen riesigen Machtzuwachs gehabt, ja, und den Rettungsschirm ins Leben gerufen und den Stabilitätsmechanismus und das Financial Stability Board, eine der mächtigsten Institutionen der Welt finanziell. Das kennt niemand. Ja? Das FSB, Financial Stability Board. Das heißt, jede Krise und ein Krieg zum Beispiel Gaza oder in Israel, das sorgt für mehr Resonanz in der UN, ja, weil dann werden da wieder Resolutionen beschlossen und der internationale Gerichtshof verhandelt oder tut so, als würde er verhandeln und was tun. Es ist im Prinzip völlig egal, das ist Krisenkapitalismus. Ja. Jede Krise spült mehr Macht in Richtung dieser zentralistischen Organisationen, deren Ziel am Ende ist, eine relativ homogene kollektivistische Bevölkerung herzustellen, Deswegen hat man was gegen Traditionen, gegen Lokalkolorit, gegen Individualismus im eigentlichen Sinne. Weil heute denkt ja jeder, er ist individuell, aber irgendwie bei Instagram sehen alle gleich aus. Ja? Die Kinder in der Schule haben 10-mal die gleichen Sneaker an. Und man denkt, also selber, als ich in der Schule war, wollte ich auf gar keinen Fall die gleichen Sneakers wie der in meiner Klasse. Ja? Mhm. Da guckt man doch, dass man... Und dann haben die alle das Gleiche an, aber komischerweise empfinden sie es als Individualismus und posten davon dann Fotos bei Instagram. Also es ist eine gewisse kognitive Dissonanz. Und das ist die Agenda, ja.
Und das heißt ja, Krisen sind sozusagen diesem Zwecke dienlich, sagen Sie ja auch gerade. Jetzt gehen wir mal ein paar Krisen an, zu denen Sie auch publiziert haben. Vielleicht starten wir einfach mit der Klimakrise, mit der Sie sich auch beschäftigt haben. Der Artikel heißt, glaube ich, Klima, Kartelle und Korruption. In dem wird schon impliziert, dass es vielleicht doch nicht um die sozusagen um die Umweltkatastrophe Klima geht, sondern um was anderes. Sozusagen, sind Sie der Meinung, dass der menschengemachte Klimawandel keine Gefahr für die Menschheit ist, eine geringe, oder was steckt für Sie dahinter?
Also es gibt mal, das muss man auseinanderhalten, da muss man die Begriffe mal definieren. Also ich bin sehr für Umweltschutz und ganz sicher braucht die Welt mehr Umweltschutz. Wenn man sieht, wie Regenwälder abgeholzt werden, die Meere mit Plastikbeaches ja, verschmutzt sind, Mikroplastik überall. Das ist aber was anderes als Klimawandel. Ja. Also erst hieß es, als ich klein war, hieß es, wir kriegen eine neue Eiszeit. Dann war das Ozonloch und das Waldsterben und der Anstieg des Meeresspiegels. Dann hieß es die Klimaerwärmung plötzlich. Und jetzt wird es aber nicht so richtig warm, also jetzt heißt es Klimawandel. Ja. Und dann gibt es schöne Videos, wo von James Corbett mal in 5 Minuten gegenübergestellt wird, kann ja jeder selbst beobachten auch, Klimawandel sorgt für weniger Regen, Klimawandel sorgt für mehr Regen. Dürre, Klimawandel. Zu viel Wasser, Klimawandel. Also es ist alles mit diesem beliebigen Begriff zu rechtfertigen, der nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Denn diese Green Economy wird ja komischerweise auch finanziert von den Konzerne, die die Welt am meisten verschmutzen. Also Energiekonzerne, die dann entdeckt haben, wie diese ganzen Hintergrundorganisationen, deswegen Kartelle und Korruption, das sind riesige Finanzvehikel, oft aus dem Bereich der fossilen Energie oder aus der Energiebranche, die finanzieren dann Thinktanks, maßgeblich so Rockefeller Foundations, ja, Rockefeller, riesenindustrielle Dynastie, die finanzieren dann einen Haufen solche Klimafunds und NGOs, die das Narrativ dann transportieren, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, während wenn man eben die Fakten anschaut, das Klimanarrativ mit ein paar Zahlen zu zerlegen ist. Also da wird immer dieser CO2-Gehalt in der Atmosphäre angeführt. Ne? Die wenigsten Leute wissen, was das überhaupt ist, selbst in der Regierung oder Zahlen dazu. Also das sind 0,04% der Atmosphäre sind CO2.
400 ppm.
Genau, das sind die 400, 420 ppm, wo dann Leute auch am Geburtsdatum dann bei Twitter hinschreiben, bin geboren bei 390 oder keine Ahnung. Diese 420 ppm sind aber eben 0,04% der gesamten Erdatmosphäre. Und von diesen 0,04% sind Menschen gemacht durch Industrialisierung 3-4%. Das ist verschwindend wenig. Ja? Also, dass das eine Auswirkung aufs Klima hat, ist erstmal fraglich, zumal selbst im Öffentlich-Rechtlichen noch vor 20 Jahren Erklärbär Lesch uns erklärt hat, es wird erst wärmer und dann steigt der CO2-Gehalt. Jetzt heißt es, der CO2-Gehalt steigt und dann wird es wärmer. Also ist genau das Gegenteil. Und das Entscheidende ist aber, Pflanzen brauchen CO2 für Photosynthese und es gibt etwas, das heißt Vegetationsoptimum. Das ist zwischen 1000 ppm und 1400 ppm. In der Range, in diesem Raum, wachsen Pflanzen am besten. Da wird es am grünsten, die Ernte ist am größten. Und wenn man unter 140 ppm ist, verhungern wir hier alle, weil dann wächst gar nichts mehr, außer vielleicht noch irgendeine Maissorte, wenn man Glück hat. Ja, also tatsächlich, rein rechnerisch, sind wir mit den 420 deutlich näher an den 140, was als Todeslinie gilt, als an dem Vegetationsoptimum. Ja, also wenn dann immer gesagt wird, keine Ahnung, sagen ja viele Leute, wir brauchen mehr CO2, ja, dann heißt es immer, ah, was für ein Blödsinn. Ne, das stimmt aber tatsächlich. Rein rechnerisch kann man das auch bei Wikipedia nachlesen. Man google oder pre-searche oder suche mit irgendeiner vernünftigen Suchmaschine das Wort Vegetationsoptimum und schaue sich die Diagramme an. Und alles, was dann da drumherum stattfindet, ist ein Milliarden-Business. Das ist einfach ein Geschäftszweig. Und abschließend muss man sagen, es ist das größte Asset. Das Einzige, was auf der Welt noch nicht kapitalisiert ist, ist die Umwelt. Also der Wald, das Wasser und die Luft. Das sind noch freie Ressourcen, heißt ja bei der UN auch the common goods, ja, die Allgemeingüter für die Menschheit.
Obwohl Wasser teilweise schon privatisiert ist.
Genau.
Von Nestle.
Ja. Und es fängt dann an. Da werden dann Quellen, ja, oder Abschnitte oder Flüsse oder irgendwas wird dann privatisiert. Aber die CO2-Agenda erlaubt eben mit Green Plus zum Beispiel in Südamerika schon, dass Satelliten, ausgebracht von Herrn Musk, dann den CO2-Ausstoß in Waldgebieten überwachen. Und wenn die privat besessen werden von jemand, dann wird eben nicht der Staat zum CO2-Tracking gezwungen, sondern man geht dann jetzt schon auf die Bürgermeister und auf regionale Verwaltungen zu und bietet dann Modelle an, eben Green Plus bietet dann an, dass man das CO2-Monitoring da macht für diese Gegend, für dieses Waldstück, damit das im Rahmen bleibt für das Klimanarrativ. Wenn es dann plötzlich zu viel CO2 ausstößt oder zu wenig, dann wird da angewiesen, dass man roden muss oder umbauen. Das heißt, der Mann oder die Frau, dem eigentlich das Landstück gehört, hat damit eigentlich keine Rechte mehr über sein Waldstück, weil der Satellit was misst, der lokalen Regierung sagt und die schreibt ihm dann vor, du musst CO2-Kompensation zahlen. Ja, keine Ahnung, kostet jetzt 10.000 im Jahr. Das Geld hat er nicht. Oder wenn er das nicht zahlen kann, ist das Land weg. Ja. Mhm. Also das sind alles, und die ganzen reichen Clanen, ja, und Familie Schmidt-Rutenbeck, die dann eine große Reedereidynastie hatten, ja, Industrie, Schwerindustrie, und die dann jetzt alle in Klima machen, ja, und grüne Konzerne haben wollen. Das ist ein Rebranding und dann eine Kapitalisierung der letzten nicht kapitalisierten Ressourcen. So wird Erde, Wasser, das Meer, der Fluss und der Wald zum Anlageasset. Und es ist die größte, ich glaube, irgendwas mit 3 Trillionen oder so Vermögen, dass man da handeln kann, was bisher noch nicht so richtig handelbar ist. Deswegen gibt es jetzt diese CO2-Zertifikate.
Also es wird sozusagen kapitalistisch eingepflegt.
Genau, und damit uns der Zugriff drauf verweigert, denn es wird sicherlich immer mehr Naturschutzzonen oder Sperrgebiete geben oder Restriktionen. Und es kann gut sein, dass wir in 10 Jahren in den Wald gehen und dann sagt Ihnen das Smartphone, ja, jetzt sind Sie eine Stunde im Wald rumgelaufen, haben CO2 konsumiert, da werden wir Ihrem Konto jetzt mal 5,50 Euro belasten.
Mhm. Obwohl die Leute da vielleicht Ruhe und ein bisschen Digital Detox finden würden, der sie zu anderen Entscheidungen führen würde, wenn sie im Wald wären.
Genau, und wenn die Leute immer ärmer werden, dann überlegt man sich halt, ob man für 5,50 im Wald spazieren geht. Ja? Mhm. Dann, oder das Elektroauto springt nicht mehr an, weil das ist mit dem Smartphone gekoppelt und Sie haben die Woche schon 3x Steak gekauft. Dann ist Ihr CO2-Budget verbraucht und dann fährt er das Auto nicht mehr. Dann können Sie Montag wieder fahren.
Und das Beachtenswerte, Sie sagen ja im Prinzip, dass, also es wird ja oft so debattiert, wer sich nicht sofort der Klimakrise anschließt, im Sinne den Notfall so annimmt, wie er postuliert wird, der ist schon im Verdacht, von der fossilen Industrie gesponsert zu sein. Aber Sie führen ja an, dass das eigentlich sozusagen die Klimakrise postulieren und sagen, wir sind in Gefahr, sind auch die fossile Industrie. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, so Fridays for Future, letzte Generation und diese ganzen Leute, die dann über Netzwerke von Hal Harvey, einem großen Investor aus den USA und anderen finanziert werden, kriegen ihr Geld eigentlich aus der fossilen Industrie. Mhm. Also die Leute, die dagegen das System protestieren, werden von dem System bezahlt, gegen das sie protestieren. Und scheinen das in weiten Teilen nicht zu wissen, weil sie nicht hinter die Finanzströme nicht anschauen oder mal hinterfragen, welche Akteure ihnen denn da Geld geben. Ja, die gute Frau Neubauer, die gerne viel fliegt und unterwegs ist, kommt ja jetzt auch nicht gerade aus einer gutbürgerlichen Familie, ja, Remsma. Also ist ja auch jetzt nicht gerade arm. Also komischerweise sind das ja immer Leute mit finanziellen Interessen, die dann auch alle davon profitieren finanziell nachher.
Das passt so ein bisschen zu, ich gehe mal zum Wu-Tang Clan und gehe mal zu Cash Rules Everything Around Me, ja, ganz berühmtes Lied.
Super Lied, ja.
Ja, das passt sehr gut dazu. Und das passt vielleicht auch zu einem Begriff, den ich schon kenne, in Ihrem Buch aber sofort sozusagen als Untertitel gefunden habe, glaube ich. Und da geht es um Korporatismus. Mhm. Also Corporate ist klar, da steckt irgendwie eine Firma drin, Corporate. Aber können Sie kurz erläutern, was meinen Sie damit? Was ist damit, oder wie wird es definiert?
Korporatismus, Mussolini hat damals gesagt, das ist die perfekte Form des Faschismus, denn es ist die Verschmelzung der Macht von Staat und Konzernen. Ja? Das, was man uns heute als Public-Private Partnerships und ähnlichem für die industrielle Revolution verkauft. Ja? Also der Staat muss jetzt nicht mehr allein die Krisen bewältigen, er macht das jetzt in Zusammenarbeit mit privaten Akteuren, also der Wirtschaft. Wenn das aber Mussolinis, und der war deutlich intelligenter als andere Diktatoren, ja, der hat Nietzsche gelesen und war auf der Höhe der Zeit, was Schriften und Publikationen angeht, der hat das nicht ohne Grund gesagt, ja, dass die perfekte ideale Form des Faschismus ist diese Verschmelzung von Staat und Wirtschaft, weil damit hat man natürlich deutlich mehr Reichweite. Ja. Man muss als Staat nicht mehr den Protesten niederknüppeln, man kann ihn dann im Prinzip, wie jetzt bei der Klimakrise gesehen, instrumentalisieren bzw. selbst aufsetzen, dann bleibt er nämlich im kontrollierbaren Rahmen. Mhm. Ja. Deswegen ist auch so eine Ikone gut, auf die man dann Hoffnung projiziert, weil das hält ja die Fackeln und Mistgabeln zurück, die eventuell mal irgendwann kommen, wie das Nick Hanauer, so ein Amazon-Co-Gründer und Milliardär, gesagt hat. Erst ist es ein Polizeistaat, dann kommen die Aufstände. Ja. Das hat der vor 10 oder so Jahren in einem offenen Brief an seine Milliardärskollegen geschrieben. Und um das einzuhegen, finanziert man einfach selbst den Widerstand. Und dann bleibt er ja im kontrollierbaren Rahmen. Mhm. Und das ist der Kernpunkt des Korporatismus, ist diese ungesunde Melange aus Staat und Wirtschaft, ja, die unglaublich mächtig ist. Und eigentlich gibt natürlich auch die Wirtschaft den Kurs vor. Ja. In der Politik hat keiner was zu entscheiden. Ja. Da werden dann so, ob ich jetzt 2 Euro mehr Steuern zahle oder 3 Euro hier abgezogen werden, das ist ja im Prinzip alles völlig insignifikant. Also das hat keine signifikanten Auswirkungen auf ihr oder mein Leben. Mhm. Ja. Eine Auswirkung hätte es, wenn es kein verzinstes Geld mehr gäbe, ja, und man keine Zentralbank hätte, dann gäbe es keine Staatsverschuldung, dann gäbe es unter Umständen Budgets für Bildung, ja, und es gäbe wirtschaftlich eine andere Situation. Das wäre eine signifikante Geschichte. Und Korporatismus, kann man auch mal nachlesen, ist interessant, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gibt es einen Text, der heißt der deutsche oder Entstehung des deutschen Korporatismus. Dort wird das aber komischerweise sehr positiv konnotiert dargestellt, so als Form des Lobbyismus, ja, und wie Gewerkschaften damit in die Politik einbezogen werden und der Meinungsbildungsprozess erweitert wird, ja, auf die Wirtschaft. Das ist es aber halt nicht, ja. Also da steht nämlich dann in einer der verlinkten Schriften auf dieser Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung, steht dann, wenn man den Gesundheitssektor anschaut, kriege das Zitat jetzt wörtlich nicht mehr zusammen, ist Teil meines Vortrages, den ich sonst halte für diese Truman Show, für das Buch. Da steht aber so im sinngemäß drin, dass der traditionell korporatistisch geprägte Apparat des Gesundheitswesens, ja, noch keiner kritischen Prüfung unterzogen wurde. Das heißt, das System war noch nie eine freie Marktwirtschaft, speziell in der Gesundheitspolitik oder in der Gesundheitswirtschaft, ja, oder Pharmawirtschaft. Das war schon immer ein korporatistisch geprägtes Modell, das aufgrund der Situation nie kritisch hinterfragt oder entkernt oder zerlegt wurde. Und das ist sehr interessant, sich mal damit zu beschäftigen, weil es auch falsch ist, meiner Meinung nach, immer von Diktatur zu sprechen. Ja? Mit Diktatur assoziiert man irgendwelche SS-Leute, die einen nachts um 3 aus dem Haus ziehen, man verschwindet in einem Lager und taucht nie mehr auf. Ja? Oder es werden Bücher verbrannt auf dem Marktplatz oder Leute niedergeknüppelt. Ja? Also jetzt nicht wie bei unseren Demos, das passiert ja hier auch, sondern bis sie tot sind, ja? Oder in größerem Ausmaß oder irgendwas. Also ich finde das falsch, als Diktatur zu bezeichnen, weil im Prinzip ist es Korporatismus, ja? was uns beherrscht.
Und also so wie Sie es definieren, war ja zum Beispiel die Corona-Krise auch ein super Beispiel. Also ich meine, da hat der Staat zusammen mit einer Pharmaindustrie sozusagen milliardenfach Produkte an den Mann gebracht, könnte man jetzt gemein sagen. Oder ich denke an, Sie schreiben ja auch, glaube ich, über Elon Musk, wie da der Staat, also auch das Verteidigungsministerium zusammen mit großen Firmen Projekte an den Staat bringt, diese aber dann als wahnsinnige Errungenschaft der Wirtschaft propagiert. Sind das Beispiele für Kooperatismus?
Klar, Musk ist ein super Beispiel, weil das ein Großteil seines Auftragsvolumens, speziell bei SpaceX, oder im Bereich Satelliten, Starlink, das kommt vom Pentagon. Das sind Regierungsgelder, Milliarden, die dafür Überwachungssatelliten, ja, die er ins All schießt. Das ist ja die verlängerte Werkbank im Prinzip jetzt des Verteidigungsministeriums. Das, was früher die NASA gemacht hat, die sich jetzt im Prinzip auf noch mehr Militärforschung verlagert hat, statt den operativen Teil zu übernehmen, hat dann die Wirtschaft angelassen. Die haben wirklich auch bessere Raketen gebaut, ja, offensichtlich, die jetzt selbst landen können. Ja, also ist ja dann sehr grün, indem die nicht Schrott sehen jedes Mal. Aber am Ende ist ein Großteil des Auftragsvolumens des Herrn Musk ist aus Regierungskreisen und wird zu militärischen Zwecken und zu Überwachungszwecken, Überwachungskapitalismus verwendet. Denn der schießt Überwachungssatelliten für die CIA ins All, der schießt die Satelliten ins All für dieses Green Plus, was ich vorhin ausgeführt habe, das den CO2-Ausstoß in südamerikanischen Ländern überwacht. Der macht wenig Gutes. Ja.
Und der ist für eine CO2-Steuer, nur mal so eingewählt?
Genau, also da ist eine sehr große kognitive Dissonanz auch bei den Leuten, die den als Freiheitskämpfer betrachten, weil es geht nicht darum, was Leute sagen, sondern was sie tun. Mhm. Ja. Und er tut ganz was anderes als das, was er sagt. Ja. Mhm. Es macht auch keinen Sinn, ein Neuralink-Gehirnimplantat zu bekommen mit dem Argument des Herrn Musk, man müsse besser ausgestattet sein, ja, mit einer eigenen, guten AI, um dem drohenden apokalyptischen Szenario einer Super-AI, die uns unterjochen will, à la Terminator, Skynet, um dem zu entgehen. Also das sind ja völlig hanebüchene Argumente. Deswegen, man muss gucken, was die Leute tun, nicht was sie sagen. Mhm. Und da gibt es viele Beispiele, also nicht nur Musk. Ja, oder, und ein mRNA-Drucker hat er auch, ja, mit, was bei, nee, nicht BioNTech, aber ich glaube doch BioNTech. Also mit einer dieser drei großen Pharma-Kartelle da für die Corona-Krise hat er dann auch irgendwie mRNA-Drucker aufgestellt bei Tesla. Weil Tesla ist nicht eine Autofirma, das ist ein Technologiekonzern, der macht auch ganz andere Dinge als Autos, zum Beispiel mRNA-Drucken.
Mhm. Und das Spannende ist ja hier, finde ich, dass dadurch, dass er ja selber auch die Algorithmen der Plattform mitbestimmt, die die Informiertheit der Bürger mitbestimmt, ist ja in so einer Situation, es ist ja auch nur ein Beispiel, es können andere ja auch, wir reden ja auch von Google, sie können ja mitbestimmen, wie informiert ist jemand, weil diese Informationen, die sie jetzt hier teilen, dafür müsste ich ja überhaupt hinkommen, also die überhaupt zu bekommen. Aber wenn die sozusagen die Menschen, die Informiertheit mitbestimmen, vielleicht sogar kontrollieren, manipulieren könnte man sagen, die können ja gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Informationen gar nicht an die Bevölkerung kommen, damit sie die Diskrepanz zwischen Tun und Sagen überhaupt nicht mitbekommen. Das ist eigentlich das, weil keine Ahnung, ist eigentlich das Gemeine, dass diese Macht dann an einem Ort zentriert ist.
Genau, das ist ein Kernelement der Truman Show, ist diese kuratierte Debattenraum, in dem zensiert wird, was nicht passt, ja. Oder wenn es nicht zensiert wird, dann wird's halt, ich meine, Twitter ist ja schon pervers, wenn man dann eben nicht, wenn der CEO sagt, ist nicht Freedom of Speech, sondern Freedom of Reach. Mhm. Ja? Dann kann man es vielleicht posten, es wird nur nie irgendjemand lesen.
Genau. Ja?
Indem es runtergerankt wird in irgendwelchen Algorithmen automatisch. Und damit hat man auch keine Reichweite mehr. Dann ist einfach, hat man null Ansichten. Ja. Und ein faires Tool wäre, wenn das einfach der Reihenfolge nach oder der, von mir aus auch Klickhäufigkeit oder des Interesses gemanagt werden würde. Das ist es aber offensichtlich nicht, weil es gibt Blacklists von Begriffen. Wenn ich das falsche Magazin tagge oder markiere, dann haben das halt 20 Likes. Wenn ich den gleichen Post mache ohne den Tag, hat es dann 200 Likes. Ja. Also da sieht man ja schon, dass automatisch Dinge passieren. Ja. Und das nenne ich immer Hopium, ja, weil die Leute haben ja auch das Gefühl, dass wenn sie bei Twitter ihren Frust ablassen, ja, diese freie Plattform des Herrn Musk, wenn sie sich da artikulieren, dass das dann vielleicht was ändert oder zumindest werden sie ihren Frust los. Aber am Ende ist das Hopium, also Mischung aus Hope und Opium, die Hoffnung darauf, dass da irgendwie was passiert. Aber es ist eigentlich nur ein Sedativum und eine Beschäftigungstherapie, damit eben nicht besagte Mistgabeln und Fackeln irgendwann auf der Straße sind. Denn hätten wir kein Social Media, hätten wir garantiert mehr Demos oder mehr Plakate an Bushaltestellen oder Sticker an Laternen. Ja, weil die Leute würden sich andere Wege suchen oder es gäbe mehr Printpublikationen, neue, wo jemand zu Hause anfängt, keine Ahnung, auf A3-Papier eine vierseitige Zeitung zu drucken und sie bei sich im Ort, im Dorf, im Briefkasten zu verteilen. Die Leute würden sich Kanäle suchen, um das zu tun, was sie bei Social Media tun. Und dadurch, dass sie es bei Social Media tun, bleibt aber der Hintern auf dem Sofa sitzen und man hat das Gefühl, man hat Widerstand geleistet. Ja? Und wenn dann noch irgendeiner im Fernsehen rumkaspert, der dann irgendwas von der besseren Welt erzählt, der morgen, wenn man ihn wählt, dann hat man ja auch keinen Grund aufzustehen und rauszugehen und in der realen Welt was zu verändern.
Und das wiederum erinnert wirklich sehr stark an die Truman Show.
Ja.
Ich weiß noch, vor einigen Monaten ging es um die Pandemieverträge und um die Gesundheitsvorschriften. Und da habe ich irgendwann mal gelesen, da haben sie irgendwas geschrieben, ich weiß nicht mehr genau wo. Und da nahmen sie so Bezug auf die Vereinten Nationen. Da war so, ja, ist ja gut, dass jetzt alle da hingucken. Also das war auch jetzt sozusagen, ja, das war relevant. Aber sie meinten so nach dem Motto, ja, aber es wäre mal gut, näher hinzuschauen, was eigentlich da passiert, bei der UN, bei den Vereinten Nationen. Es gibt auch einen Artikel, der heißt Undemokratische Übernahme, den sie geschrieben haben. Und es hat mich jetzt sehr interessiert, weil ich selber bin, wie wahrscheinlich fast alle eigentlich, oder viele, die ich jedenfalls kenne, mit einer ganz klaren Meinung zur UN aufgewachsen. Also es ist ein wichtiges Gremium, ne? Diese Hallen, es wirkt alles sehr heilig. Und Wenn ich aber jetzt Ihre Überschrift nehme, ich habe den Artikel auch noch nicht gelesen, weil ich da auch großes Interesse habe, dachte ich, frage Sie einfach. Wenn Sie von undemokratischer Übernahme sprechen, in Bezug zu den Vereinten Nationen, was meinen Sie damit?
Das ist UN-demokratische Übernahme,
deswegen, ja,
ich hatte es groß geschrieben.
Das stimmt.
Eben deswegen, weil wenn man historisch betrachtet, wo kommt die UN denn her? Ja, also es gab mal nach dem Ersten Weltkrieg und schon davor gab es von, heißt der Hans Eckhard Zimmern, ja, also aus dem Club der angloamerikanischen Eliten, ja, des ausgehenden 18. an angehenden 19. Jahrhunderts, gab es schon Überlegungen eben, wie man das Empire global so aufstellen kann, dass man nicht so viel Krieg führen muss. Und das ging dann über Verordnungen und Verträge. Ja. Also die Aussagen dann waren, wenn die 13 Kolonien militärisch nicht mehr zu besiegen sind, irgendwie anders holen wir die aber zurück ins Empire. Und dann ging das in den Kreisen los, dass man sich überlegt hat, was könnte man tun und was bietet sich wie ein Währungsblock sonst an. Das sind so zentralistische Organisationen. Also hat man den Völkerbund gegründet. Und der Völkerbund ist das Vorläufergremium, ja, der UN. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da könnte man noch lange drüber reden, da gibt es noch Zwischenstufen und es gab einen Völkerbund, der von anderen als den USA dominiert und von den Briten dominiert war. Der wurde dann, den haben die abgelehnt und haben ihren eigenen Völkerbund gemacht, die Amerikaner und die Briten, und dem mussten dann alle beitreten. Also das vorherige Gremium mochte man nicht.
Von wem wurde der denn dominiert, der andere?
Das weiß ich nicht mehr genau, aber da müsste man muss ich nochmal nachschauen, bevor ich jetzt was Falsches sage. Aber es gab einen Staatenbund schon aus, ich weiß auch nicht mehr, 15 Staaten oder so, die hatten sich zusammengefunden, haben halt so eine Art Völkerbund gegründet. Mhm. Und die Amerikaner haben aber dann im Rahmen des Ersten und Zweiten Weltkriegs gesagt, das ist besser, wir machen einen eigenen Völkerbund und dem müssen dann irgendwie alle beitreten. Und aus dem Völkerbund, ersonnen von eben Hans Eckhard Zimmern, heißt er, glaube ich, enge Verbindungen zu Cecil Rhodes und angloamerikanischen Eliten und Finanziers und zum Königshaus, die haben dann die UN ins Leben gerufen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich ist es schön, wenn man auf die WHO guckt, ja, und den sogenannten Pandemievertrag. Aber selbst wenn der Pandemievertrag nicht durchgeht, die internationalen Gesundheitsvorschriften haben das gleiche Instrumentarium und brauchen keine Unterschrift. Die müssen nur nicht, muss nur kein Veto eingelegt werden, dann gelten die auch und man kann genau das Gleiche machen. Und man konnte das von Corona ja auch schon ohne den Pandemievertrag und ohne die neuen revidierten Gesundheitsvorschriften machen. Also es ist schon totalitär im Prinzip. Das halte ich auch für Ablenkungsmanöver, eben um dieses schöne Bild der bunten, humanistischen UN nicht kaputt zu machen, die aber tatsächlich auf dem Grundstück steht von einem Rockefeller, ja, der das gespendet hat, damit das Hauptquartier da gebaut wird in New York, also so ein Filet-Grundstück. Die maßgebliche Finanzierung der UN kommt aus finanzelitären Kreisen. Das ist ja nicht eine Organisation, so eine Bottom-up, sagt man immer, ne? Von unten nach oben, also gewählte Organisation mit repräsentativen Vertretern der Bevölkerung. Sind immer Leute, die irgendwie Finanzkreise und Machtkreise.
Also nicht die einzelnen Länder finanzieren, nicht die Vereinten Nationen?
Ja, doch, ein bisschen, aber das ist eher Makulatur. Das ist halt, damit man einen Geschäftsbericht rausgeben kann. Ja, aber primär, wie die WHO, zu primären Teilen von Philanthropen, ja? Einzelpersonen und NGOs über andere Stiftungen finanziert wird. Das sind immer private Akteure eigentlich, die den größten Batzen Geld dazu steuern. Und entscheidend ist, dass die WHO ist nur eine von, ich glaube, 70 plus, ich weiß nicht mehr, 72, 74 Unterorganisationen der Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben viel schlimmere Programme laufen als jetzt eben so ein Pandemievertrag. Ja, es gibt eine Our Common Agenda oder den Pakt für die Zukunft, Our Pact for Future. Da werden Emergency-Plattformen besprochen und also so eine Notfallplattform oder der digitale Raum muss von Hass und Hetze befreit werden. Das sind alles zensorische, totalitäre und zentralistische, auf Kollektivismus ausgelegte Mechanismen, die da implementiert werden und die dann über die verschiedenen Organisationen nach unten verteilt werden, so wie die UNESCO dann dafür sorgt, dass das Bildungswesen global gleichgeschaltet wird. Da kann dann irgendwann vielleicht in der nahen Zukunft irgendwo ein Lehrer sitzen, der praktisch über Bildschirm für die gesamten USA zu empfangen ist. Mhm. Und dann kriegen alle die gleiche Geschichtsstunde von einer Person oder lass es nur 100 Personen sein. Ja, dann, also es ist kein normales Bildungswesen mehr mit einem Bildungsauftrag. Das ist dann Indoktrination Deluxe, ja, und ich muss immer weniger Leute haben, die die Nachricht verbreiten. Mhm. Und das sind in jedem der UN-Programme und Projekte sind genau diese Dinge drin. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass man erstmal denkt, oh, so, das ist Völkerverständigung, Völkerfreundschaft, aber das hat mit Völkerverständigung und Völkerfreundschaft absolut nichts zu tun. Mhm. Sonst gäbe es nämlich schon lange keine Kriege mehr, dann, wenn das Gremium tatsächlich daran interessiert wäre, den Weltfrieden herzustellen, dann gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Man könnte sich dort verbal auseinandersetzen, irgendwelche Mediationen durchführen und irgendwie Lösungen finden. Das ist aber nie der Fall. Wir haben permanent Krieg. Ja, die Amerikaner hatten, glaube ich, 14 oder 17 Jahre seit der Gründung des Staates keinen Krieg geführt für das Empire. Ne? Das ist die Militärmacht des Empire am Ende. Und abschließend vielleicht, was zu denken geben sollte, wenn man bei der UN mal die Menschenrechtskonvention liest, das finde ich sehr bezeichnend, dann sind da sehr viele Freiheiten und Rechte, die man hat, und es ist ganz blumig und viel Regenbogen und Einhörner. Es macht einem dann ganz, bis man zu Artikel 29.3 ist es, glaube ich, kommt, wo dann steht, diese vorgängig erwähnten Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen der Vereinten Nationen wahrgenommen werden. Mhm. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss eigentlich, wenn ich gegen One Health oder gegen die Sustainable Development Goals bin, habe ich gar keine von den anderen 28 Artikeln, die mir da Rechte erklären, die gelten dann nicht mehr. Und das ist wörtlich Artikel 29.3. Es darf nicht im Widerspruch zu den Zielen und Plänen der Vereinten Nationen wahrgenommen werden, diese Rechten und Freiheiten, um dann in Artikel 30 nochmal zu sagen, wenn man in irgendeinem, also wenn ein Staat, eine Gruppierung oder Organisation gegründet werden würde, um sich gegen diese vorgängig angeführten Paragraphen zu positionieren, das wäre praktisch dann kriminell. Ja, das ist dann nochmal Artikel 30 abschließend. Das empfehle ich mal zur Lektüre. Wir sind alle für Menschenrechte und für mich sind alle Menschen gleich. Ja? Es gibt nur gut und schlecht. Mir ist Hautfarbe, Religion, Rasse, Sexualität, mir alles völlig egal. Es gibt gute und schlechte Menschen. Aber das ist nicht die Nachricht der UN-Menschenrechtskonvention.
Also die Rechte sind bedingt daran, dass ich unterstütze, was diese Organisation für richtig empfindet. Wenn ich das nicht tue.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass man diese Rechte und Freiheiten wahrnehmen darf.
Mhm. Ja. Das klingt nicht sehr freiheitlich.
Für mich klingt das absolut totalitär. Ja. Ja. Nur verklausuliert und versteckt in einem Artikel, den keiner mehr liest, weil man ja vorher schon berauscht ist von den vielen Freiheiten und Rechten, die man in 28 Artikeln dargeboten bekommt, von denen aber dann keine gilt, wenn man nicht gerade Lust hat auf den Kram der UN.
Ja. Und bei jetzt auch der Recherche zur UN fiel, glaube ich, in Ihrem Artikel natürlich auch, das ist jetzt auch von der UN selber gesagt, die Begriffe Global Government. Ne? Mhm. Das heißt, und aber ich nehme es auch so wahr, dass sozusagen überhaupt die Debatte um Weltregierungstendenzen, Weltregierungsbestrebungen enorme Emotionen auslöst, können wir mal sagen, und enorme Abwehr, das darf es nicht geben. Aber würden Sie sagen, dass man sogar bei der UN eigentlich lesen kann, dass es die Bestrebung gibt, global zu governen, und das ist ja im Prinzip Regieren?
Klar, kann man sogar in der also es ist das, von 1926 gibt es das Gründungsdokument The Purpose and Philosophy of UNESCO, ja, geschrieben von Julian Huxley, der vorher Chef der britischen Eugenikgesellschaft war, über viele Jahre hinweg, also ein schlimmer Rassist eigentlich. Denn Eugenik ist die Grundlage dessen, was die Nazis gemacht haben in Deutschland und auch für das Apartheidsregime. Das ist Rassenlehre und Menschen in Qualitätsstufen einteilen. Der Mensch war der Generaldirektor, der erste, glaube ich, der UN, der UNESCO. Und da gibt es dieses schöne Pamphlet, das man lesen kann. Gibt es bei archive.org, kann man umsonst lesen. Purpose and Philosophy of the UNESCO. Und da steht bis Seite 17 bis 23 a sehr viel von Eugenik. Und dass man das Undenkbare wieder denkbar machen muss, weil es ist gerade ein bisschen verpönt, das Eugenikmodell, ne? Die Nazis und so, das und überhaupt Apartheid kommt alles, ist nicht so super, ja, weil da war ja schon aufkommend, also nicht die Nazis in Deutschland, aber Burenkrieg, ja, Südafrika, da gab es schon Apartheid und Konzentrationslager. Mhm. Ist alles ein bisschen verpönt, ja, und dann hat man, also 1946 war das Dokument, genau, die Purpose and Philosophy, ich glaube, ich habe 26 gesagt, 1946. Und dann diese ganze grundlegende Eugenik-Thematik zieht sich durch dieses Buch, ja, und wird als Grundlage des Denkens der UNESCO dargeboten und mit dem Ziel, dass man eben das Undenkbare später wieder denkbar machen soll, denn der Mensch, und dann kommt ganz viel, wie toll es ist, dass man unterschiedlich ist und jeder hat eigene so Ideen und verschiedene Eigenschaften, aber am Ende gibt's halt doch auch diese genetischen Unterschiede, ja? Diese genetischen Unterschiede, Qualitätsunterschiede der Rassen, und manche sind halt Idioten, ja, und manche sind gute, qualitativ hochwertige Mitglieder der Gesellschaft, festgemacht an der Genetik. Und dann steht mehrfach dann auf den folgenden Seiten, in the future of a world government, ja, also Weltregierung. Es gibt auch ein World Government Summit, eine Weltregierungssummit, auf der dann Elon Musk auch gesprochen hat. die lustigerweise auch einen YouTube-Kanal hat, wo dann unten drunter stand bei einem der Videos, dass die gepostet, das heißt so, ne? World Government Summit, da stand dann unten drunter der YouTube-Hinweis, eine Weltregierung ist eine Verschwörungstheorie. Ja, also sehr grotesk natürlich. Ja, also, und natürlich zielt man auf Weltregierung ab. Ja, globale Macht, das hatte, wollte das Empire schon immer. Aber die Leute stellen sich dann da immer so irgendwelche fünf alte Herren ja, im Hinterzimmer vor, die sich irgendwie verschwören und den Globus aufteilen und so. Mhm. So läuft das ja nicht. Also da, es wird weiterhin nationale Regierungen geben, deren Handlungsspielraum wird einfach immer weiter eingeschränkt durch supranationale Verordnungen, durch supranationale Währungsblöcke, durch supranationale Gerichtsurteile und Gerichtshöfe, an die wir Kompetenzen abgeben. Das ist ein schleichender Prozess, mhm. aber im Ende haben wir schon eine Weltregierung. Denn wenn die WHO was vorgibt, hat das hier zu gelten. Wenn die EZB irgendwelche Steuerreglements vorgibt oder sonstige Zahlungsmodalitäten, hat das auch hier zu gelten. Wir haben keinen Einfluss mehr drauf. Und wenn die UNESCO Bildungsvorgaben macht, sind die in 3 Jahren Teile der Lehrpläne, Teil des Lehrplans, weltweit, in den angeschlossenen Nationen. Also deswegen, wir haben eigentlich schon eine Weltregierung. Es das heißt halt noch Global Governance, ja, ein Governance-Modell, ein Verordnungsmodell. Aber das Ziel ist völlig offen formuliert, auch wenn man Bertrand Russell liest, der als Humanist galt, obwohl er auch Eugenik mochte, oder George Bernard Shaw, auch als Humanist gilt und toller Literat oder so und Komiker, irgendwas. Die waren alle Eugeniker in der Zeit und die hatten in ihren Schriften alle Weltregierung, Weltarmee, Weltreligion als das Endziel. Speziell Bertrand Russell gibt es ein schönes Buch, Social Reconstruction. Da steht so seine Utopie der Zukunft und das ist eine Weltregierung mit einer Weltarmee, ja, um dann keinen Krieg mehr zu haben. Und genau darauf steuern wir zu. Je mehr Krieg es gibt, angenommen es gäbe einen dritten Weltkrieg, wird irgendwann die UN kommen und sagen, für den Weltfrieden müssen wir jetzt beschließen, einen Atomwaffensperrvertrag, alle schaffen oder unterschreiben das, nur noch die UN hat eine Armee und oder die Hoheit über dieses Modell Krieg, über das Geschäftsmodell Krieg und es wird dann da interveniert, wo man Demokratie abwerfen muss, ja, weil da irgendein Diktator an der Macht ist. Das ist im Prinzip ein ganz simpel zu durchschauender, gut dokumentierter Prozess, über den die Leute selbst schreiben, die es tun.
Ich würde gerne zum Schluss von dieser globalen Ebene, die, glaube ich, so nehme ich jedenfalls wahr, bei manchen Leuten Ohnmacht auslöst. Wenn sie hören, welche großen Strukturen Politik beeinflussen, Politik dominieren, dann auch ihr Leben dominieren, erlebe ich viele Leute, die denken, ja, da können wir eh nichts mehr machen. Was soll das jetzt eigentlich?
Das kenne ich, ja.
Das ist zu groß. Ja. Und deswegen meine Frage eigentlich immer auch an meine Gäste. Sie wissen jetzt viel, Sie haben also sozusagen Wissensbereiche, die andere Leute nicht haben, vielleicht im Mainstream eigentlich nicht angesprochen werden. Inwiefern schlägt sich jetzt das Wissen um diese Strukturen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, um die Machtverhältnisse auch, in Ihrem Alltagsleben nieder? Also welche anderen Handlungen entspringen aus dem Wissen um diese Machtkonzentration oder um diese Machtbeschreibung in Ihrem Leben? Und dann, vielleicht haben Sie auch Beispiele bei anderen, aber vielleicht erstmal bei Ihnen.
Also zum einen sollte einem das keine Angst machen oder Ohnmachtsgefühle auslösen, denn wie schon Sun Tzu geschrieben hat, ja, wer seinen Feind kennt und sich selbst hat 100 Schlachten nicht zu fürchten. Also Information ist Macht, Wissen ist Macht. Je mehr man weiß, desto beruhigter kann man sein. Da muss man keine Angst vorhaben. Ja. Das ist nämlich genau das, was die von einem wollen, ist, dass man ein Leben in Agonie, Apathie, Angst führt. Und die Welt ist schön, das Leben ist schön, es gibt viele liebe Menschen und es ist jeden Tag lebenswert, irgendwas zu tun. Was man nicht haben sollte, ist Angst vor irgendwas. Und natürlich kann jeder selbst was tun, und zwar viel. Denn wir sind nicht irgendwie eine homogene Masse, sondern und auch mehr als die Summe unserer Teile als Gesellschaft oder Weltbevölkerung. Jeder hat seinen Wirkungsgrad, seinen Radius. Der kann verschieden groß sein. Ich erreiche jetzt über so ein Gespräch mit Ihnen sicherlich mehr Leute als Max Mustermann, der irgendwie vielleicht nur arbeiten geht und ab 17 Uhr dann in seiner Straße irgendwas macht, ja, und mit den Nachbarn redet. Aber auch der hat einen Wirkungsgrad. Sprich, wie vorhin gesagt, wenn ich mich betätigen will, mache ich vielleicht eine Nachbarschaftszeitung. Muss ja nicht meinen Namen draufschreiben, wenn ich nicht will, dass alle wissen, das bin ich. Suche ich mir gute Informationen zusammen, pack die in ein entsprechendes, irgendwie gedrucktes, selbst ausgedrucktes Format und verteile die halt irgendwann des Nachts heimlich. Ja. Man kann immer was tun. Und am schlimmsten oder am wichtigsten eigentlich, um dieser Observationsökonomie des Smartphones, es wird ja alles überwacht, zu entkommen, ist, dass man sich technologisch autonom macht in einem gewissen Grad. Und es gibt für alles, mittlerweile wirklich für alles, eine freiheitliche sozusagen Alternative zu dem, was uns das System anbietet. Ja? Das System im Negativen, also diese Global Governance. Statt ein Google-Phone und ein Apple-Phone, was 97% der Bevölkerung oder so haben, könnte man auch ein Wolla oder Murena Fairphone oder irgendwas anderes nehmen. Da sind nämlich nicht die Datenschnittstellen und Tracking-Funktionalitäten drauf, die zum Beispiel eine Corona-Warn-App möglich gemacht haben, weil Bluetooth-Mesh-Netzwerke sammeln nicht nur jetzt innerhalb des Herstellers, früher war es nur Apple für Apple, Google für Google, die sammeln die Bewegungsdaten eines jeden von uns über einen längeren Zeitraum und kartografieren unsere Bewegungen, auch im Flugmodus oder wenn ich das Ding irgendwie ausmache. Mhm. Und wenn ich mich davon mal freimachen kann, indem ich ein anderes Gerät kaufe, das das nicht hat und meine Apps vielleicht aus diesem F-Droid-Store runterlade, ich habe also die gleichen Apps, die gleichen Funktionalitäten, ein etwa ähnliches aussehendes Smartphone, ist halt nicht das trendy iPhone, keine Ahnung, 14, 15, 13, dann mache ich mich ja da schon mal frei. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, sein Essen lokal zu kaufen. Ja, dann geht man zum Hofladen oder zum Bauer.
Oder lokal anzubauen.
Oder baut selbst an, wenn man die Zeit und die Muße hat. Ja, das haben halt nicht viele. Oder einen kleinen Streifen Garten. Da kann man viel machen. Man kann in der Finanzwelt möglichst viel autonom versuchen zu tun, indem man einfach immer bar zahlt und wenig Visa und Mastercard benutzt, weil das ist für die Unternehmen, bei denen man bezahlt, nicht gut. Die zahlen Gebühren und haben Admin-Aufwand damit. Zum anderen ist Bargeld tatsächlich Freiheit, ja? Auch wenn es nichts mehr wert ist eigentlich, weil es keinen Gold-Backup hat oder irgendeinen Gegenwert. Aber Barzahlung ist nicht rückverfolgbar. Ja? Das ist Freiheit, deswegen will man es ja abschaffen. Mhm. Also für mein persönliches Leben bedeutet das tatsächlich A, viel Disziplin. Ich versuche nichts von Google zu verwenden, möglichst wenig irgendwie mit irgendeiner Karte zu bezahlen, wenn es nicht anders geht. Manchmal muss man tatsächlich ja. Ich versuche möglichst frei publizistische Projekte zu machen, so wie das hinten ausgestellte Gegendruckmagazin. Das ist jetzt auch ein Schritt in den analogen Raum eines vorher digitalen Magazins. Ich versuche Projekte zu machen, die in der realen Welt wirken und in meinem Leben das, was ich kann, diszipliniert umzustellen. Weil es gibt leider ganz viele Leute, die sich als oppositionell betrachten. Und wenn die dann den Bildschirm teilen, dann haben sie einen Google-Mail-Account und den Facebook-Messenger offen. Und daheim haben sie eine Alexa stehen, die ihnen die ganze Zeit zuhört. Und dann kann ich die Leute aber auch nur noch bedingt ernst nehmen. Ja? Man kann das mal verzögern oder nicht wissen, aber ich glaube, so langsam weiß es jeder. Und wenn dann der Handlungsdruck nicht bei einem selbst entsteht, das zu ändern, dann ist nicht das System das Problem, sondern derjenige, der in dem System lebt. Weil man kann immer entscheiden, ob man in einer Lüge lebt oder die Lüge lebt. Das ist ein großer Unterschied. Mhm.
Dann erwähne ich vielleicht noch, dass das hier liegende Telefon Google und Apple frei ist, um mich als Vorbild zu zeigen. Ganz zum Schluss meines Gesprächs habe ich immer noch eine offene Frage. Wir sind jetzt hier durchgereist, durch natürlich nur einen kleinen Teil Ihres Buches oder auch Ihrer Ansichten. Gibt es noch irgendwas zu sagen, auch für die Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen, wo Sie denken, das wäre noch wichtig zu wissen, wichtig erwähnt zu haben, bevor wir schließen?
Auch auf sowas kann ich auch 60 Minuten antworten. Aber um es kurz zu halten, eigentlich fasst es das eben gut zusammen, wenn ich sage, man kann entscheiden, ob man in einer Lüge leben will. Und das meiste um uns herum ist eine Lüge. Die Geschichtsschreibung, das Finanzwesen, die Politik, die Observationsökonomie des Smartphones, das sind alles Dinge, die uns kontrollieren, einschränken und unsere Freiheiten berauben sollen, vor allem der Freiheit der Gedanken und des Handelns und die uns Angst machen sollen. Und vielleicht nochmal ein Plädoyer dafür, dass man keine Angst haben muss. Ja? Weil Angst ist im Prinzip dann unbegründet, wenn es um gestern geht. Ereignisse von gestern sind vorbei, ich kann sie nicht mehr ändern. Die Gegenwart ist das, was zählt, da bin ich gerade. Und Angst vor morgen zu haben, macht deswegen keinen Sinn, weil der Tag morgen kann ganz anders laufen. Und wenn man in Angst und Agonie lebt, über etwas nachdenkt, was vielleicht eintritt in der Zukunft, dann macht man sich das heute kaputt mit einem vielleicht nie eintretenden Morgen. Mhm. Und ich glaube, das ist sogar im Buddhismus eine der Hauptlehren, lebe den Moment. Ja? Das ist eine sehr heilsame Methode, die ich versuche immer zu praktizieren und nicht so weit in die Zukunft zu planen. Wenn man denkt, irgendwas passiert und man hat Angst davor oder Bedenken, dann kann man sich im Rahmen dessen darüber Gedanken machen, sich vorbereiten. Ja, wer Angst hat, dass der Supermarkt mal 2 Wochen zu ist, kauft halt mal für 2, 3 Wochen Lebensmittelvorräte und tut sie in den Keller, dann ist das Thema gegessen. Warum soll ich noch weiter Angst davor haben? Ja, ich bin dann erstmal versorgt, habe für mich irgendeine Lösung eruiert und bin erstmal gewappnet für diese 2, 3 Wochen. Muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Also deswegen, mein Plädoyer ist, angstfrei zu leben. Das kann man noch abschließen mit einem schönen Zitat von John Lennon, der schon in den 70ern gesagt hat, dass er in der Schule gefragt wurde, was er mal im Leben werden will. Und dann hat er auf den Zettel geschrieben, glücklich. Und dann hat die Lehrerin gesagt, sie haben die Aufgabe nicht verstanden. Und dann hat Lennon geantwortet, nee, sie haben das Leben nicht verstanden.
Ja, das sind schöne abschließende Worte. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.